Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Gestern war der Internationale Frauentag und aus diesem Anlass wenden wir uns in der heutigen Blauen Stunde den Frauen in Wiesbaden zu. Genauer gesagt einer Gruppe von Frauen, über die allgemein wenig bekannt ist. Den Migrantinnen nämlich und noch genauer gesagt der größten Gruppe unter ihnen, das sind die Türkinnen. In offiziellen Statistiken ist wenig über sie zu erfahren. Leider sind die meisten Statistiken nicht nach Männern und Frauen getrennt. Wir tappen also weitgehend im Dunkeln, wenn es um die Türkinnen geht. Hier ein paar dürre Fakten. 7.800 wohnen in Wiesbaden, die meisten unter 18 oder zwischen 40 und 60 Jahre alt. Die meisten sind verheiratet und leben in mehr als 4-Personen-Haushalten mit Kindern oder in Großfamilien. Nur 36% gehen einer sozialpflichtigen Arbeit nach, viele arbeiten in Minijobs, die Arbeitslosenquote ist hoch. Ja, und mehr wissen wir nicht. Deshalb freue ich mich über unsere Gäste, die uns mal ein bisschen schlauer machen werden. Es sind Jeanette Yalaza von Kubis, dem Verein für Kultur, Bildung und Sozialmanagement. Guten Abend, Jeanette.
Guten Abend, Jutta.
Und Nedret Altintop-Nelson, Lehrerin und Vizepräsidentin des Partnerschaftsvereins Wiesbaden-Istanbul-Fatih. Guten Abend, Nedret.
Guten Abend, Jutta.
Zunächst mal, der Internationale Frauentag. Bedeutet der etwas für euch?
Auf jeden Fall. Ich finde, der 8. März, der Weltfrauentag, ist sehr, sehr wichtig, wenn man überlegt, wer diese Frauen alles sind. Das sind unsere Mütter, das sind die Ehefrauen, das sind die Lehrerinnen, die sind überall in allen Berufen vertreten. Die machen auch die meiste Arbeit, die einfach auch noch mal so sieht. Ein Kind zu erziehen, große zu erziehen, ist nicht so einfach. Und dass man nur an einem Tag an die Frauen denkt, ist nach meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig.
Dank dir. Und du, Jeanette?
Ja, natürlich. Ich finde das natürlich auch sehr wichtig. Auch kann auch zustimmen, was Nedret gesagt hat. Vor allem geht es hier auch ganz viel für mich, auch für die Gleichberechtigung der Frauen, aber auch der Rechte der Frauen, die an diesem Tag hoffentlich auch mehr im Vordergrund geraten. Aber auch ganz wichtig für mich, auch die Frauen, die arbeiten und Mütter sind, also die Vereinbarkeit von Frauen und Beruf. Ja, genau, erstmal.
Sagt mal eine Begriffserklärung vorneweg. Wie bezeichnet ihr euch? Als Migrantinnen oder Deutsche mit türkischen Wurzeln oder Deutsche?
Also ich bezeichne mich auf jeden Fall als Deutsche mit türkischen Wurzeln, weil ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit und ich lebe schon seit fast 40 Jahre lang hier in Deutschland und ich fühle mich auch wie eine Deutsche, aber ich kann natürlich auch meine türkischen Wurzeln nicht verleugnen, weil diese Kultur lebe ich immer noch mit meinen Eltern, wenn ich sie besuche oder wenn ich in der Türkei bin. Also ich würde sagen, an erster Stelle Deutsche mit türkischen Wurzeln.
Und du, Jeanette?
Ja, auf jeden Fall Deutsche mit türkischen Wurzeln, mit einer Einwanderungsgeschichte. Für mich ist es auch ganz schwer, immer zu sagen, ja, ich bin Deutsche, ich gehöre dazu. Aber auch diese türkischen Wurzeln, ja. Gleichzeitig, aber auch kann ich für mich sagen, ich komme aus der Türkei, bin aber griechisch-orthodox, getauft. Ja, ich will einfach auch nur sagen, dass es auch ganz schwierig für mich ist, wenn wir gefragt werden, wer seid ihr eigentlich, seid ihr Deutsche? Natürlich bin ich Deutsche, ich gehöre dazu, habe aber türkische Wurzeln, bin griechisch-orthodox getauft, spreche Arabisch und das ist natürlich, sorgt sehr oft für Verwirrung.
Nedret, deine Eltern kamen als Gastarbeiter aus der Türkei.
Ja. Richtig.
Aber du bist nicht in der Türkei geboren?
Nein. Ja, ich bin eigentlich in Bulgarien geboren. Meine Eltern lebten auch in Bulgarien. Wir gehören zu einer türkischen Minderheit oder gehörten zu einer türkischen Minderheit in Bulgarien. Und als ich 3 Jahre alt war, sind dann meine Eltern mit den Kindern dann in der Türkei nach Bursa ausgewandert. Und nach einer kurzen Zeit, ungefähr nach einem Jahr, sind sie dann nach Deutschland dann gekommen. Und ich kam erst mit 11 Jahren nach Deutschland. Eigentlich ist das schon ziemlich spät. Und deswegen hatte ich natürlich keinen leichten Start hier.
Hast du damals Deutsch gesprochen?
Nein, natürlich nicht.
Überhaupt
kein
nicht?
Wort, also kein Deutsch Wort gesprochen, ja. Natürlich nicht.
Und ja. Das hast du dann alles in der Schule gelernt?
Richtig. Ich war erst in einer türkischsprachigen Klasse. Damals gab es ja eigentlich, weil das war ja so gedacht, die Gastarbeiter und deren Kinder würden nach ein paar Jahren zurück in die Türkei gehen. Und das war eigentlich, wurde immer so von den Politikern so ausgedacht. Und daher hatte man diese türkische Klassen, damit man auch die türkische Sprache nicht verlernt und nach ein paar Jahren wieder in das türkische Schulsystem zurückkehren kann.
War das nicht wahnsinnig schwierig, als türkisches Kind plötzlich in Deutschland und man kann die Sprache nicht, wie soll man sich denn verständigen?
Das ist vor allem in dem Alter, mit 11 Jahren ist es sehr, sehr schwierig, weil die Freunde sind ja einem sehr wichtig in dem Alter. Und da musste man alle Freunde, Verwandte zurücklassen. Man kommt in ein fremdes Land, man kennt niemanden, keine Freunde, man spricht die Sprache vor allem nicht. Und es gab Tage, wo ich auch wirklich geweint habe und meinen Eltern das Leben ein bisschen auch schwer gemacht habe. Wieso habt ihr mich überhaupt hierher gebracht? Was soll ich denn überhaupt hier?
Man sagt ja, Kinder würden so schnell Sprachen lernen. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du dann Deutsch gesprochen hast?
Ja, ich meine, es war auch ein bisschen schwierig, dass ich in dieser türkischen Klasse war. Hatte ich eigentlich Deutschunterricht sehr wenig. Und ich hatte nur Deutsch so zweimal oder dreimal in der Woche, quasi Deutsch als Zweitsprache gelernt. Da macht man nämlich auch langsame Fortschritte. Ich hatte nicht jeden Tag Deutschunterricht. Und später ging es dann besser. Ich meine, ich habe hier in Deutschland gelebt und die Umgebung war deutsch. Ich habe auch viel deutsches Fernsehen geschaut und das hat mir schon geholfen. Ungefähr nach 2 Jahren war ich dann so weit, ja, dass ich sogar aufs Gymnasium gehen konnte.
Jeanette, als ich dich in die Sendung zum Thema Türkinnen in Wiesbaden eingeladen habe, hast du zunächst gezögert. Mhm. Warum denn?
Ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich fühle mich eben nicht als die typische Türkin, wenn es überhaupt so etwas wie eine typische Türke gibt. Ich bin auch mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen und damals auch nach Dortmund. Und ich kann aber für mich sagen, wir sind auch in eine türkische Vorbereitungsklasse reingekommen, haben auch mit vielen Türkinnen und also türkischen Jungs auch zu tun gehabt, haben aber jeden Nachmittag die Freiheit gehabt, einen Deutschunterricht zu besuchen. Ich bin sehr gerne dahin gegangen, weil ich von der Hausarbeit zu Hause weg wollte. Und das war für mich immer ein guter Grund. Ich muss zur Schule, ich muss ja Deutsch lernen.
Natürlich seid ihr beiden nicht die typische Durchschnittstürkin, eigentlich das Gegenteil davon, oder? Mhm. Ich weiß nicht. Aber irgendwie wollen wir uns ja mal diesem Thema nähern. Welche Türkinnen kennt ihr denn, ihr persönlich?
Also ich kann persönlich sagen, ich kenne alle möglichen Türkinnen.
Ja, aus welchen Schichten sind die, also ja. Welche Ausbildung haben die, welche
von
Berufe?
Von Akademiker, von Ärztinnen, Lehrerinnen bis Apothekerinnen sind alles so meine Freundinnen. Natürlich lerne ich auch viele, die Mütter von meinen Schülern. Querbeet. Also ich treffe alle möglichen Türkinnen hier in Wiesbaden. Deswegen ist es für mich sehr schwierig zu sagen, sie ist eine typische Türkin oder die ist eine typische Türkin. Das gibt es einfach für mich nicht.
Also ja. Die sind so verteilt wie die Deutschen auch?
Genau so.
So Milieuverteilung.
Richtig.
Und so weiter, ja. Ich habe übrigens mal einer Studie entnommen, dass die Milieuunterschiede zwischen Türken und Deutschen oder wie heißt es Auffanggesellschaft? Wie heißt das
auf Sozi-
Aufnahme. Aufnahmegesellschaft. Soziologensprech, Aufnahmegesellschaft, dass die gar nicht so unterschiedlich sind. Jeanette, du arbeitest auch bei UJUM mit. Mhm. Das ist ein Projekt für arbeitsmarktferne Migrantinnen.
Genau.
Hast du da die typische Türkin gefunden?
Nein, auch da finde ich nicht die typischen Türkinnen. Klar, ich meine, wenn es um berufliche Orientierung geht und arbeitsmarktferne Frauen, dann sind das schon auch Frauen, die wenig Bildung genossen haben. Das heißt aber nicht, dass sie kein Interesse daran haben, eine Ausbildung zu machen und auch kein Interesse haben, zu arbeiten. Also ich erlebe auch ganz viele, die sich sehr engagieren, die im Nachhinein dann auch ihren Abschluss machen wollen, sei es auch nur ein Hauptschulabschluss, und die dann auch eine Ausbildung machen möchten. Ne? Natürlich gibt es auch welche, die sagen, möchte ich nicht, ich bin jetzt auch zu alt, was auch zum Teil vielleicht stimmt, aber es gibt auch durchaus sehr ehrgeizige Frauen, die ihren Weg machen wollen.
Und wie sehr sind die vertreten oder verbreitet? Also die Frauen, die in der Familie bleiben, Familienmütter, die nicht Deutsch sprechen oder schlecht Deutsch, weil sie das nie gelernt haben und sich am wohlsten fühlen zu Hause und unter ihresgleichen.
Es ist natürlich, Sprache ist natürlich immer ein Hindernis. Ne? Und wenn du die Sprache nicht sprichst, dann isolierst du dich dann auch. Dann kannst du eben nicht an der Gesellschaft teilhaben. Und das ist das, was ich so spüre, diese Unsicherheit, die da ist. Ne? Und viele, die vielleicht aus der Türkei gekommen sind, die haben nur 5 Jahre Grundschule genossen. Und das ist dann ein ganz langer Weg natürlich, hier was nachzuholen, eine Ausbildung zu machen.
Und welche Erfahrungen hast du gemacht mit deinen Uyum-Frauen? Sind die auf einem guten Weg, also wenn man das jetzt mal so verallgemeinern möchte?
Ja, also auf jeden Fall. Es sind nicht alle, aber es gibt durchaus sehr viele, die, wenn sie auch jung genug sind, auch ihre Schule machen möchten, eine Ausbildung machen möchten, arbeiten möchten, durchaus. Ne? Aber es ist nicht einfach. Also die Sprache ist ein Hindernis. Ne? Und jeder möchte ja auch, wenn du eine Ausbildung machen willst, musst du einfach die Sprache gut sprechen können.
Woher kommt denn die Motivation? Aus sich selbst heraus oder kriegen sie das gesagt oder haben sie Vorbilder?
Bei vielen aus sich selbst heraus, aber es ist auch immer ein großer Schritt zu tun, eben auch so dieses Selbstvertrauen wiederzugeben, dass sie es eben auch schaffen können, dass sie auch sehr viel können. Ja, meistens ist es ja so, dass sie sagen, ach, ich bin ja nur zu Hause, ich bin ja Hausfrau. Und dann sage ich, Moment, du hast Kinder, du organisierst sehr viel, du hast ein Organisationstalent, du bist ja nicht nur Hausfrau. Ja? Also da muss man auch erstmal am Selbstvertrauen ansetzen und ihnen Mut machen, dass sie dann auch wirklich ihren Weg gehen können. Und es ist aber ein schwieriger Weg.
Wir machen jetzt eine kleine Pause und hören Sena Dersimi, eine kurdische Sängerin aus Wiesbaden. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Thema Türkinnen in Wiesbaden. Eben die Sängerin haben wir beide nicht verstanden, Sena Dersimi, weil sie nämlich kurdisch singt. Da kommt man mit Türkisch auch nicht weiter. Nedret und Janet, welches Vorurteil nervt euch am meisten?
Also mich nervt eigentlich immer die Frage, wenn ich mich jemandem unterhalte und sie hören, ich habe einen ja ausländisch klingenden Namen. Du sprichst aber sehr gut Deutsch. Wo hast du denn so gut Deutsch gelernt? Ja. Also das manchmal weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Und dann sage ich einfach, ja, ich lebe ja auch in Deutschland seit fast 40 Jahren. Eigentlich müsste ich schon ein bisschen Deutsch können, oder?
Davon sollte man ausgehen, ja. Das ist das Interessante, dass ihr ja beide auch überhaupt keinen Akzent habt. Ne? Mhm. Jeanette, wie ist es bei dir?
Oh, ich wollte das ja auch sagen, auch mit dem Deutschen, aber ganz viel auch, wenn es so um Bildung geht, wenn es um Kinder geht, da sage ich immer, es muss ja auch die Mehrheitsgesellschaft oder die Aufnahmegesellschaft muss ja auch was dafür tun. Ne? Also Bildung, man kann auch nicht erwarten, dass nur die Familien etwas tun für die Bildung, sondern auch, dass das auch von oben gesteuert werden muss, dass da verstärkt auch in die Bildung investiert werden muss und da auch verstärkt was gemacht werden muss.
Gut, auf jeden Fall, wenn türkischstämmige Frauen öffentlich in Erscheinung treten, da stimmt ihr mir sicher zu. Ja? Gut ausgebildete, hochqualifizierte Frauen können dazu beitragen, Vorurteile abzubauen. Das ist auch Programm für die Migrationsbeauftragte der Polizei Westhessen, die Kriminalhauptkommissarin Döndü Yazgan.
Welche Türkinnen sehen Sie vor sich, wenn ich Sie frage, wer sind denn die Türkinnen in Wiesbaden?
Also wenn Sie mich so ganz direkt fragen, dann fallen mir meistens erfolgreiche, sehr souveräne Frauen ein, ganz spontan. Ich denke, wenn Sie aber andere Personen fragen würden, denen würde wahrscheinlich in den Köpfen eher Frauen mit Kopftüchern in Erinnerung kommen. Aber bei mir ist das genau das Gegenteil, eher moderne, erfolgreiche Frauen, mit denen ich auch sehr häufig zu tun habe, privat als auch dienstlich.
Mit welchen Frauen haben Sie denn im Rahmen Ihrer Arbeit zu tun?
Also im Rahmen meiner Arbeit habe ich unter anderem natürlich mit ganz normalen Frauen zu tun, die Hausfrauen sind und ehrenamtlich tätig sind in Vereinen oder Organisationen. Dann habe ich natürlich auch mit Frauen zu tun, die als Lehrerinnen tätig sind, die sich sehr, sehr viel engagieren in unterschiedlichen Bereichen. Ich habe natürlich auch mit Ärzten zu tun, mit einer Dame beispielsweise, die Lokopädie studiert hat. Also wirklich jede Bandbreite ist praktisch vorhanden.
Wann werden Sie denn tätig? Also wann lernen Sie denn diese Frauen kennen? Was sind da die Gründe, warum Sie mit denen in Kontakt kommen?
Beispielsweise, wenn wir Veranstaltungen organisieren innerhalb der Polizei, dann laden wir diese Frauen ein, die Experten ein. Letztens hatten wir beispielsweise eine türkischstämmige Anwältin gehabt, die sich im Bereich häusliche Gewalt bewegt, also die kümmert sich um solche Fälle. Da haben wir sie beispielsweise eingeladen oder auch Frauen, die sich um Frauen kümmern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, die diese Frauen betreuen, die diese Frauen unterstützen, dann laden wir diese Experten zu unserer Veranstaltung ein. Das ist ein Beispiel.
Sie haben gesagt, eine Ihrer Haupttätigkeiten ist Prävention. Erzählen Sie uns darüber.
Genau, als E4, also Abteilung Einsatz 4 nennt sich das. Das war eine Präventionsoffensive von 2009. Wir sind hier mit 11 Mann stark sozusagen und davon 4 Migrationsbeauftragte. Und unsere Hauptaufgaben sind es unter anderem beispielsweise Opferbetreuung. Das heißt, wenn wir Frauen haben, die Opfer geworden sind, mit Migrationshintergrund natürlich, dann kümmern wir uns um sie, weil wir unterschiedliche Sprachen beherrschen. Also mein Kollege, der eine spricht Russisch, Polnisch, der andere Marokkanisch, die andere Kollegin Rumänisch, ich Türkisch. Das heißt, wir decken diese Bereiche ab. Wir kümmern uns um Jugendliche, wenn wir merken, die Eltern beschweren sich beispielsweise nach dem Motto, wir verlieren unsere Kinder auf der Straße, was können wir tun? Dann geben wir ihnen halt Hinweise, Tipps, wie sie ihre Kinder wieder in den Griff bekommen. Aber auch polizeiintern versuchen wir natürlich, unsere Kolleginnen und Kollegen auf den demografischen Wandel vorzubereiten und natürlich sie im Bereich Multikulti, sage ich mal, vorzubereiten, weil die Kollegen ja auch viel mit unterschiedlichen Kulturen zu tun haben, wenn es um Ehre geht, um sonstige Begrifflichkeiten geht, dass die Kollegen Einblicke in die Familie bekommen und dann in bestimmte Phänomenbereiche. Also wir arbeiten in unterschiedlichen Bereichen. Wir sind ja nicht nur für die Opferbetreuung zuständig, sondern wir sind auch beispielsweise für Familienintervention zuständig. Das heißt, letztens eine junge Afghanin soll verheiratet werden, also das heißt Zwangsehe stand im Raum und da müssen wir intervenieren, ja, mit den Familienmitgliedern reden, mit den Eltern reden. Diese Probleme kommen immer wieder auf uns zu. Dann haben wir auch eine beratende Funktion innerhalb der Polizei, was auch ganz wichtig ist in bestimmten Einsatzlagen. Also Sie müssen das so sehen, wir sind in mehreren Bereichen und in vielen Fällen immer wieder ganz aktiv.
Ein wichtiger Punkt, ein zentraler Punkt ist, Sie wollen helfen, Vorurteile abzubauen. Was sind denn nun die dicksten Vorurteile? Also die wirklich richtig tief sitzen. Ich meine jetzt nicht so die landläufigen Klischees.
Ja, also das kann man so nicht sagen. Es ist immer abhängig von der Person, welche Erfahrung die Person vielleicht mit Migranten gemacht hat. Es gibt allgemein sehr viele Vorurteile, beispielsweise auch ein Vorurteil, dass alle muslimischen Frauen, die Kopftücher tragen, auch beispielsweise unterdrückt werden. Das ist halt eben nicht der Fall. Ja? Mit Sicherheit gibt es diese Fälle, aber die sind nicht alle. Die werden nicht alle unterdrückt. Und es gibt noch andere Vorurteile, wenn es beispielsweise um Ehrenmorde geht, dann heißt es dann direkt, ja Moment, ich bekomme das von den jungen Mädchen erzählt, wenn sie zum Beispiel abends weggehen, jemanden kennenlernen, dann heißt es immer gleich, oh, steht der Bruder hinter der Tür, muss ich jetzt Angst haben? Da ist schon auch eine gewisse Angst und Unsicherheit durch die Mehrheitsgesellschaft, was man ihnen natürlich nicht verübeln darf, weil man hört das ja auch tagtäglich in den Medien, aber nicht alle Migranten ticken so. Also man muss schon sehr differenzieren. Auch die Migranten untereinander sind nicht homogen. Ja, und das muss man halt differenzieren. Man muss sich immer die Familien individuell anschauen.
Sie Sie haben eben gesprochen von den Vorurteilen auf deutscher Seite. Es gibt aber auch Vorurteile auf der anderen Seite, der Migrantenseite. Bleiben wir nochmal bei den Türken. Mit welchen Vorurteilen haben Sie es da zu tun?
Ja, natürlich gibt es auf der anderen Seite genauso viele Vorurteile. Ich sage immer, beide Seiten sind vorurteilsbehaftet. Und zwar wird unter anderem auch der deutschen Bevölkerung unterstellt, dass sie ablehnend sind gegenüber Türken, dass die Türken keine Sympathieträger sind. Und dann fühlt man immer mal so eine Distanz, was aber so nicht stimmt. Aber das ist schon in manchen Köpfen drin, dass man das Gefühl hat, die mögen uns nicht oder die wollen uns nicht. Und oftmals wird beispielsweise gesagt, die Deutschen trinken zu viel Alkohol. Ja, die trinken alle Bier. Und weil die meisten Türken trinken weniger Bier. Ja. Und dann gibt es halt Vorurteile, dass vielleicht man zu häufig in der deutschen Gesellschaft offen über Sexualität redet. In der türkischen Gemeinschaft ist das eher ein Tabuthema beispielsweise. Ja. Beispiel, Sie machen einem türkischen Mann vielleicht sozusagen ein Kompliment und machen gleichzeitig auch der Frau ein Kompliment, aber als Mann, ja, nicht als Frau, sondern als Mann, dann ist das schon problematisch, weil man macht keine Komplimente als Mann gegenüber einer türkischen Frau, die vielleicht mit dem Ehemann gerade vor einem steht. Das sind so solche Sachen halt. Ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen und Rücksicht nehmen. Und die Türken sind da ein wenig empfindlicher, würde ich sagen, wenn es um die sexuelle Integrität geht. Also man muss auch dazu sagen, was die Türken jetzt speziell betrifft. Also die Türkei ist ja ein Vielvölkerstaat. Das heißt, in der Türkei leben über 30 ethnische Minderheiten. Nicht jeder Türke ist gleich Türke. Nicht jeder Türke tickt auch gleich. Ja? Also das heißt, man muss immer schauen, wie die Person eigentlich tickt. Also man spürt das schon vom Verhalten her, von den Bewegungen her. Beispielsweise sagt man, Frau Jetzkan, darf man einer Frau die Hand geben, die ein Kopftuch trägt? Das kann ich so pauschal nicht sagen, weil es gibt Frauen, die legen Wert darauf, dass man ihr die Hand gibt, obwohl sie ein Kopftuch trägt. Dann gibt es Frauen, die sagen, nein, das möchte ich nicht. Aber das merken sie schon an der Körpersprache, an der Gestik, an der Mimik. Ja? Also so wirklich Ansätzen und Patentrezepte gibt es leider nicht. Das heißt, jeder Fall ist anders und man muss sich die Menschen betrachten. Und dann muss man auch so ein bisschen nach Gefühl gehen, dann funktioniert das meistens.
Gut, man müsste ja irgendwie versuchen, das einzugrenzen, sonst kommt man ja gar nicht weiter, sonst wird es ja auch uferlos. Gibt es bestimmte Themen, die man tunlichst vermeiden sollte, wenn man mit jemandem zu tun hat, mit Migrationshintergrund? Bleiben wir mal bei den Türkinnen.
Ja. Ja, das ist, wenn es um die Sexualität geht. Das sieht man als eine Intimsphäre an und man redet nicht offen darüber.
Ein anderer Punkt, der sicher auch zu sehr vielen Missverständnissen und Irrtümern führt, ist die Ehre, der Begriff der Ehre. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, Ehre ist ein ganz schwieriges Thema. Also um diese Begrifflichkeit zu erklären, dafür bräuchte ich einen ganzen Tag. Das kann man nicht einfach so erklären. Es gibt Familien, die sehr traditionell sind, sehr religiös sind und da ist die Gewichtung, was die Ehre betrifft, anders als vielleicht bei einer modernen Familie. Die Ehre wird dementsprechend bei diesen religiösen, traditionellen Familien anders definiert als vielleicht bei einer sehr modernen, offenen Familie. Es hat auch natürlich was mit der Jungfräulichkeit zu tun. Es hat was mit der sexuellen Integrität der Frau zu tun. Deshalb, das ist ein ganz großes Thema, das kann man gar nicht so einfach in ein paar Sätzen wiedergeben.
Sind das die schwierigen Punkte, die eine Integration auch erschweren?
Zum Teil ja. Also zum Teil steht das natürlich im Weg, das muss man ganz klar sagen, ja.
Sind da vor allen Dingen bildungsferne Schichten betroffen?
Ja. Also wir haben eine Sinusstudie. Wenn man sich die Sinusstudie anschaut, dann sieht man das auch. Natürlich Menschen, die bildungsfern sind, haben eine andere Vorstellung vom Erbegriff als eine moderne, offene Familie, die beispielsweise kein Problem damit hat, dass die Tochter mal abends weggeht, mit Freunden weggeht oder vielleicht sogar einen Freund mit nach Hause bringt. Aber in vielen Familien ist das nicht möglich. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich hat das auch mit der Bildung etwas zu tun.
Gleich geht's weiter mit der schwierigen Frage nach der Integration, gleich nach der Musikpause. Vor kurzem gastierte die A Cappella-Gruppe On Air in Wiesbaden und wurde bejubelt. Hier ein Stück von ihnen, The Art of Love. Bevor wir uns über Integration unterhalten, noch eine Frage an euch zu einem Komplex, den ich besonders knifflig finde. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Nämlich interkulturelle Kompetenz, wie das auf fachsprachlich heißt, oder anders gesagt, die Kenntnis von Sitten und Gebräuchen, von den kulturellen Unterschieden, von den unterschiedlichen Werthaltungen. Ist das auch nach eurer Meinung ein großes Thema, wenn es um die Verständigung der Migranten und der Mehrheitsgesellschaft geht?
Auf jeden Fall. Ich finde, es ist wichtig, dass man die andere Kultur auch gut versteht, auch dass man sich in dieser Kultur auch zurechtfindet. Ja, man begegnet Menschen, die haben vielleicht ganz andere Wertvorstellungen als ich selber vielleicht. Und das muss man auch verstehen können. Vor allem, wenn man in einem anderen Fremdland lebt, ist es umso mehr wichtiger.
Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Es ist ja immer ganz schön, wenn man das konkret fassen kann.
Ja, was mir immer wieder auffällt, ist, wenn ich in Deutschland bin oder in der Türkei bin zum Beispiel, es ist ja auch bekannt, dass die Deutschen immer sehr pünktliche Leute sind. Ja? Und ich lebe auch lange hier, das habe ich mir angeeignet, muss ich sagen. Ich versuche immer pünktlich zu sein, niemanden warten zu lassen. Und ich tue mich jedes Mal schwer, wenn ich in der Türkei bin und mache irgendwelche Termine aus und die Leute sind nicht pünktlich da. Die kommen halbe Stunde später, eine Stunde später und das macht mich manchmal wirklich wahnsinnig, diese Warterei. Daher ist es wichtig zu wissen, naja gut, vielleicht nimmst du Türken mit der Pünktlichkeit nicht so ernst wie die Deutschen. Und das muss man dann auch nicht gleich als böse sehen. Es ist halt bei denen üblich, man ist nicht böse, wenn man vielleicht halbe Stunde mal sich verspätet.
Und du, Jeanette, weißt du auch Beispiele?
Also erstmal zu der interkulturellen Kompetenz. Ich denke mal, das bedeutet ja auch soziale Kompetenz. Mhm. Ne? Auch so, inwieweit kann ich mich auch in die Kultur des anderen hineinversetzen, aber auch so eine Empathie zu dem anderen haben. Und es wird natürlich oft über diese interkulturelle Kompetenz gesprochen, aber niemand weiß, was ist das eigentlich? Na, und wenn ich jetzt so die Jugendlichen sehe oder mich jetzt als Frau mit Migrationshintergrund, die sich in zwei und mehr Kulturen gelernt hat zu bewegen, da fällt es mir natürlich auch leichter, mich sowohl in der einen Kultur als auch in der anderen Kultur zu bewegen. Ich kenne beide. Ich weiß, dass man eben, was Döndü ja vorhin gesagt hat, dass ich nicht unbedingt über Sexualität offen sprechen darf. Und auch nicht unbedingt sage, dass ich nicht verheiratet bin, sondern mit einem Mann zusammenlebe. Ja. Ja, das sind auch so Dinge, wo ich natürlich drauf achte. Und was mir so auffällt, eben so diese, wo ich so merke, da bin ich schon sehr deutsch und das kriege ich auch gesagt, dass ich ganz straight bin, also dass ich ganz direkt bin. Keine Doppelbotschaften. Ne? Und da werde ich dann auch schon so von meiner Familie gepiesackt. Ne? Du bist aber ganz korrekt und ganz deutsch. Und wenn ich zum Beispiel auch die Frauen frage in der beruflichen Orientierung, wo ich arbeite, was ist denn so typisch deutsch und was ist so typisch türkisch? Da kommt auch ganz oft das, was du gesagt hast mit der Pünktlichkeit. Die Deutschen sind pünktlich, zuverlässig,
fleißig.
und sauber. Und bei den Türken, die sind freundlich, gastfreundlich.
Unpünktlich.
Ne? Unpünktlich, genau. Genau.
Und aber nicht faul, aber nicht faul.
Nee, faul genau. Nicht.
Aber so diese Gastfreundschaft kommt ganz viel und dieses Familiäre, dass man familiär ist.
Die Herzlichkeit.
Genau,
die Wärme wird betont.
Ja. Wann werden kulturelle Unterschiede denn zum Problem? Fällt euch da auch was ein?
Ich denke mir, was ich so eingangs gesagt habe, tatsächlich mit der Sprache, also wenn ich die Sprache nicht kenne, mich sprachlich nicht ausdrücken kann, das ist ja auch ein Problem, ich meine, von die Teilhabe. Wie kann ich an einer Gesellschaft teilhaben, wenn ich nicht die Sprache kenne?
Wir hören jetzt nochmal Döndü Yazgan, Kriminalhauptkommissarin und Migrationsbeauftragte der Polizei Westhessen.
Kommen wir mal zum Thema Integration. Wie gelingt denn Integration? Nach Ihren Erfahrungen.
Ja, wie gelingt Integration? Die Integration funktioniert halt natürlich nur, wenn beide Seiten willig sind, beide Seiten offen sind. Und ich sage immer, interkulturelle Kompetenz funktioniert nur, wenn beide Seiten interkulturell kompetent sind. Das heißt, auch die Migranten müssen gefordert und gefördert werden. Anders funktioniert das nicht. Also man darf das nicht nur von der Mehrheitsgesellschaft erwarten, sondern man muss das ganz klar sagen, auch die Migranten müssen die Gepflogenheiten hier in Deutschland kennen und respektieren. Das heißt, wenn man sich gegenseitig respektiert und gegenseitig offen aufeinander zugeht, dann denke ich, funktioniert die Integration. Ansonsten wird es sehr schwierig.
Wie hat denn Integration bei Ihnen funktioniert? Ja. Sie sind mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen, Sie sind Gastarbeiterkind und Sie haben es weit gebracht. Das schafft ja nicht jede. Was waren bei Ihnen die Faktoren, die Sie auf diesen Weg gebracht haben?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hatte halt unheimlich viel Glück. Ich hatte sehr viele gute deutsche Freunde. Wir hatten sehr gute Lehrerinnen und Lehrer in der Schule und wir hatten Wegbegleiter gehabt sozusagen. Also ich kann mich noch auch an eine Frau Koch erinnern. Sie war damals auch Lehrerin, aber im Ruhestand und sie hat sich um uns gekümmert. Das heißt, was die Hausaufgaben betraf, hat sie uns unterstützt, weil meine Eltern konnten uns ja nicht unterstützen. Mein Vater, der konnte zwar Deutsch damals, aber nicht so gut und meine Mutter konnte natürlich kein Wort Deutsch. Sie ist ja mit uns nach Deutschland eingereist im Rahmen der Familienzusammenführung. Das heißt, wir haben natürlich viel schneller Deutsch gelernt als meine Mutter. Und unsere Eltern haben uns natürlich auch gefördert. Das heißt, wir hatten sehr viele deutsche Freunde, mit denen wir auch viel unternehmen konnten, auch an Wochenenden. Wir hatten ausschließlich deutsche Freunde und das hat uns natürlich sehr geholfen. Ja, und das ist natürlich sehr unterstützend, wenn man deutsche Freunde hat, deren Eltern einen unterstützen, wenn die Lehrer noch unterstützen. Und die Klassenlehrerin war sehr ausschlaggebend. Also auf jeden Fall, ich hatte unheimlich viel Glück, sagen wir es mal so. Ich hatte unheimlich viel Glück, Menschen, die mich unterstützt haben.
Also das heißt, Bildung ist absolut notwendig für die Integration und Unterstützung der Gesellschaft.
Genau, das ist A und O, auf jeden Fall. Also viele Familien würden es alleine, denke ich, kaum schaffen. Also diese Familien benötigen Unterstützung, Hilfe durch die Gesellschaft, aber auch durch andere Institutionen und Behörden. Ich würde mir halt auch wünschen, dass insbesondere bei der Mehrheitsgesellschaft die Bilder, die in den Köpfen existieren, sich vielleicht mit der Zeit eher ändern, dass man die positiven Beispiele eher in den Vordergrund holt als die negativen. Das würde ich mir halt so für die Zukunft wünschen, weil wir haben mehr positive Beispiele als negative. Aber leider fallen natürlich die negativen mehr auf.
Ja, also mehr an die Öffentlichkeit, die positiven Beispiele, stimmt genau. Und deshalb gibt es auch heute diese blaue Stunde. Ja, Jeanette und Nedret. Die Frage an euch, wie gelingt Integration? Welche Faktoren sind entscheidend?
Also für mich als Lehrerin heißt das natürlich, eine gute Schulausbildung ist die Voraussetzung für eine gute Integration. Ja, das bedeutet nämlich, die deutsche Sprache auch gut zu lernen. Das ermöglicht dann natürlich eine viel bessere Berufschancen später, viel bessere Möglichkeiten dann auf dem Arbeitsmarkt. Und das wiederum bedeutet natürlich eine sehr gute finanzielle Lage später. Und dadurch bekommen wir auch eine Akzeptanz dann in der Gesellschaft. Das heißt, ein gesellschaftlicher Aufstieg.
Genau, ich denke auch, also Integration, Integration ist immer ein schwieriger Weg. Ne? Es ist ja nicht so, dass Integration, so wie integrieren uns, dass das ein einfacher Weg ist. Da ist ja sehr viel zu überwinden. Ne? Da sind Traditionen zu überwinden, da sind Werte zu überwinden. Man muss gut prüfen, die Sprache ist zu erlernen. Und das ist natürlich ein Indikator dafür, wenn ich die Sprache kann, wenn ich mich ein Stück weit auch anpasse, dass es auch leichter fällt, an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Aber es ist ein schwieriger Weg und da denke ich auch, was Döndü ja auch gesagt hat, da gehören zwei dazu. Also A, auch die Aufnahmegesellschaft, die auch so eine Art Willkommenskultur entwickelt, die auch die Arme aufmacht und sagt, ihr seid willkommen, ihr gehört dazu. So wie jemand, es müsste auch von oben kommen, dass jemand sagt, wir sind hier und ihr gehört zu uns. Gleichzeitig aber auch die Familien sagen, wir sind hier in Deutschland, wir gehören hierzu, dass das auch eine Selbstverständlichkeit ist und auch Kinder nicht abgeschottet werden. Also ich habe das so erlebt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich bin ja, habe ich ja gesagt, mit 13 nach Deutschland gekommen. Und ich bin als Gastarbeiterkind nach Deutschland gekommen. Und es hieß bei uns, nach 5 Jahren gehen wir wieder zurück.
Ja, sagte ja Nedret auch genau. Schon. Die Erfahrung genau. Hat sie auch gemacht. Ne?
Ich denke, unsere Generation, ne? Dein und meine, auch Döndes Generation, denke ich mal, haben alle mehr oder weniger die gleiche Erfahrung hier in Deutschland gemacht.
Richtig. Ja. Aber wir haben wirklich auch, also das habe ich auch erlebt, dass wir ganz viele deutsche Freunde hatten und deutsche Familien, die uns unterstützt haben, Lehrer, die uns unterstützt haben, die auch gesagt haben, ihr seid willkommen, ihr seid in Ordnung, ihr gehört zu uns. Ne? Und da waren weniger Vorurteile. Also ich weiß nicht, ob ich es damals als Kind so empfunden habe.
Ja? Also die Lehrer haben auf jeden Fall, denke ich mal, in unserem Leben eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ja. Manchmal denke ich auch darüber wirklich nach und denke, hätte ich nicht damals eine tolle Deutschlehrerin gehabt, die mich unterstützt hat, wäre ich wahrscheinlich gar nicht aufs Gymnasium gekommen damals, nach 2 Jahren. Ja. Mein Deutsch war damals bestimmt nicht perfekt. Ja. Aber sie hat gesehen und das da bisschen, dass ich fleißig bin und mir Mühe gebe, hat gesagt, versuch das einfach. Genau, wenn es klappt, wäre es super, wenn nicht, ja, dann sehen wir mal weiter. Aber dass man uns damals die Chance gegeben hat.
Genau. Ja. Aber auch so die eigene Familie. Also ich kann mich erinnern, dass mein Onkel, ich war kaum einen Tag in Deutschland, dann hat er mir so eine Liste gemacht mit 30 Wörtern. So, und die hatte ich jeden Tag zu lernen. Und wenn er dann nach Hause kam, muss ich die ihm aufsagen. Ne? Also er hat auch sehr großen Wert darauf gelegt, dass wir hier die deutsche Sprache lernen, ne? Damit wir dazugehören. Mhm.
Das bringt mich zu der Frage, wann und in welchen Fällen gelingt die Integration nicht? Also erstmal, wenn die Leute nicht Deutsch sprechen wollen. Oder
ich weiß
sind
noch,
die trotzdem integriert? Sind die trotzdem integriert, wenn sie nur Türkisch sprechen?
Ich meine, es gibt ja auch Frauen, die sehr spät nach Deutschland kommen, weil sie dann durch eine Heirat aus der Türkei dann nach Deutschland kommen und die tun sie natürlich sehr schwer dann mit der deutschen Sprache und dann kriegen sie bald Kinder vielleicht und dann sind sie erstmal zu Hause und in ihrer Umgebung mit den anderen türkischen Frauen. Sie kommen sehr schwer raus aus der Familie erst einmal, weil sie einfach beschäftigt sind mit der Familie und mit den Kindern. Diese Mütter können natürlich ihren Kindern auch nicht viel weiterhelfen, mit den Hausaufgaben nicht. Wie sollen sie dann unterstützen?
Das ist ja ein Problem, das es sehr oft geben wird, denn was ich gelesen habe in dieser Statistik, dass immer noch junge Männer Frauen aus der Türkei heiraten, also sich eine Braut aus der Türkei holen und denen heiraten. Und wir haben also permanent das Problem, es kommen immer wieder junge Frauen nach, die nicht Deutsch sprechen, die nicht integriert sind. Wie geht das dann am besten? Also du sagst ja, sie kümmern sich um Haushalt und Kinder und Ehestand und so weiter und so weiter. Aber wann fängt es denn dann mal an?
Eigentlich müssen diese Frauen auch Deutsch können, weil die müssen ja eine Deutschprüfung ablegen, bevor sie nach Deutschland kommen. Ja? Aber die Frage ist natürlich, wie weit deren Deutsch wirklich alltagstauglich ist und wie weit sie das auch verwenden.
Ich denke mir, es wird ja auch was gemacht. Es wird ja auch gerade, denke ich, auch so, wenn es so Projekte gibt wie UJUM, ne, das wird ja auch gefordert, dass sie auch sich orientieren hier, ne, dass sie auch hier was machen. Also fördern und fordern.
Ja, Döndü auch. Döndü
ja, ich denke, das müssen wir müssen uns nicht zurückhalten. Ich meine, das ist ja auch gut, auch für die Kinder, ne? Dass sie eben auch das Gefühl haben, wir gehören dazu. Wir möchten auch hier leben. Auch dass die Eltern sagen, wir sind Deutsche, wir gehören hierher. Ne? Und nicht so eine Abschottungspolitik auch innerhalb der Familie passiert. Weil das passiert auch. Also auch ich, als ich nach Deutschland gekommen bin, ist dann auch, wir, aber damals war es ja, wie gehen wir da zurück? Wir sind keine Deutsche. Das war immer so das Credo. Ne?
Jeanette, du hast ein Buch geschrieben, das in Kürze erscheint. Darin hast du dein Leben erzählt und man begreift nach der Lektüre sehr gut, was einer Person auf dem Wege zu einer gelungenen Integration abverlangt wird. Mhm. Das Buch erscheint irgendwann in den nächsten Wochen.
Mai,
in den nächsten,
Im Mai.
Hat das schon einen Titel?
Nein.
Hat noch keinen Titel.
Also, wir sind immer noch auf der Suche.
Dann muss man fahnden nach Jeanette Yalaza im Internet eingeben, Facebook, alle sozialen Medien und so weiter. Dann wird man es schon finden. Also im Mai erscheint dein Buch.
Genau.
Und es beschreibt die schwierige, lange Geschichte einer Integration. Und mich, ich habe es nämlich schon gelesen, hat das sehr beeindruckt, weil man sich das dann doch gar nicht so gut vorstellen kann, wenn man sich dafür zwar interessiert, aber nicht so genaue Kenntnisse hat. Und die bekommt man durch dein Buch. Also was das für eine ungeheure Energieleistung ist, sich zu integrieren.
Genau.
Ja?
Genau.
Alles andere sollen die Leute lesen.
Genau, sehr gut.
Mai oder ab Mai. Ja? Genau. Nedret, gerade noch mal zu dir. Du hast vor kurzem im Erzählcafé in der Volkshochschule von deinem Werdegang berichtet.
Ja.
Und unter anderem auch, wie entscheidend für dich deine Lehrerin war. Das hast du schon erwähnt.
Genau.
Das war ja ganz toll. Da waren sehr viele Leute anwesend. Ja. Die wollten alle wissen, wer du bist und wie dein Lebensweg so kam. Und ich will hier noch zufügen, mich hat auch die Geschichte sehr beeindruckt, die du erzählt hast von deiner Lehrerin. Also es braucht eine Person oder mehrere Personen, die an dich glauben, die dich unterstützen und fördern.
Ja.
Und du bist die erste Türkin gewesen, die Abitur gemacht hat.
In Bamberg.
In Bamberg.
Richtig,
ja.
Genau.
Ja. Jetzt lassen wir das mal setzen und wir machen Musik. Hier singt die Wiesbadener Gruppe Ladies Night, Learning How to Fly. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde zum Thema Türkinnen in Wiesbaden. Döndü Yazgan sagte, sie wolle Vorurteile abbauen. Nedret, du hast dich zur Brückenbauerin erklärt.
Richtig.
Welche Brücken baust du von wo nach wo?
Ja, ich bewege mich hier eigentlich zwischen vielen Kulturen, natürlich zwischen der türkischen und der deutschen Kultur. Und mein Mann ist ja auch ein Deutsch-Amerikaner, auch Richtung Amerika habe ich eine Brücke. Und ja, ich möchte durch mich, durch diese Brücke, dass diese Kulturen auch mal sich austauschen können. Das heißt, dass die, ja, ich habe ja auch eine ehrenamtliche Aufgabe auch in Wiesbaden. Ich bin ja die Vizepräsidentin von dem Partnerschaftsverein Wiesbaden-Istanbul-Fatih. Und das habe ich mir auch bewusst ausgesucht als Brückenbauerin. Ja, ich möchte, dass die Türken und die Deutschen sich kennenlernen. Wir machen auch viele Reisen, wo die Deutschen oder Wiesbadener nach Fatih fahren und da die Türken auch mal persönlich kennenlernen. Nicht nur die Türken hier in Deutschland. Es ist für mich wichtig, dass sie auch mal die, sagen wir in Anführungsstrichen, die richtigen Türken kennenlernen, auch dadurch vielleicht auch die Vorurteile abbauen.
Und was den Partnerschaftsverein betrifft, da klappt das ja schon ganz gut.
Ja, ja, eigentlich schon.
Und Jeanette, hast du auch ein bestimmtes Thema, das dich beschäftigt? Kann man da auch so ein Schlagwort sagen?
Ja, einfach mehr so tatsächlich die Menschen willkommen heißen. Ne? Also motivieren, neugierig sein, Fragen stellen, aber wirklich auf beiden Seiten versuchen, so in Dialog zu gehen. Und auf beiden Seiten mit den Menschen zu sprechen, wie gesagt, Fragen zu stellen, sie willkommen zu heißen, auf beiden Seiten Vorurteile abbauen. Auch sowas Ähnliches wie Brückenbauerin.
Genau.
Also Vorurteile, Brücken abbauen, Brücken bauen, Dialog und so. Also großes Programm, das ist ja schon ganz prima. Zum Thema gibt es derzeit eine Ausstellung im Schaufenster Stadtmuseum. Sie heißt Integration ist ein Genuss und informiert über die Geschichte der ausländischen Lebensmittel und Restaurants. Eine originelle Kooperation von Kultur- und Integrationsamt bis zum 24. Mai zu sehen. Und die Wiesbadener lernen, Pizza und Döner sind in dieser Stadt schon seit Jahrzehnten integriert. Habt ihr die Ausstellung schon gesehen?
Noch nicht. Ich habe leider die Eröffnung verpasst, da ich eine andere Veranstaltung hatte gleich zur gleichen Zeit. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen.
Naja, geht ja bis 24. Ja, hast
genau,
du gesehen?
Genau. Ich war teilweise auch in der Gruppe mit involviert und habe das ein bisschen mitbegleitet, werde aber die Ausstellung dann auch sehen.
Ist da ja gehen wir zusammen hin.
Da gehen wir zusammen hin, genau.
Gut, prima, gehen wir alle zusammen. Und noch ein Tipp. Vor ein paar Monaten war der Wiesbadener Filmemacher Harjo Bergmann in der Sendung. Er berichtete von seiner Drehreise durch Ostasien. Die Straße der 8000er, eine äußerst abenteuerliche Tour war das. Der Vierteiler lief im Oktober in unserem Lieblingskino Caligari und wird wegen der großen Nachfrage jetzt nochmal gezeigt, und zwar am 22. März um 11 Uhr. Ein Buch ist dazu ebenfalls erschienen, Die Straße der 8000er vom Dach der Welt zu Darjeelings Teegärten. Also wir haben in dieser Sendung zwei ganz wichtige Literaturhinweise. Ja, und das war's für heute. Schon vorbei. Kommt auf Wiedervorlage, ihr beiden, dass wir uns mal gemeinsam unterhalten über den Stand der Integration in der Weile. Ja. Bis dahin, Jeanette und Nedret, ich danke euch sehr fürs Kommen und für alle Einblicke, die ihr uns ermöglicht habt.
Vielen Dank, Jutta.
Für die Einladung auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Zum Schluss schon.
Ja.
Zum Schluss schon, gut. Ja, aller Anfang ist schwer. So ist es eben bei allem, gell? Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Song von Marianne Rosenberg. Morgen wird die Schlager-Ikone, wie man sie gern nennt, 60. Und heute singt sie hier das Wolkenlied.